Morgen, hey, ihr seid wach, sehr gut. Schön bei euch zu sein. Auf der anderen Seite der Autobahn. Schön hier, kann man aushalten, ja? Ja, was ist das Beste, was aus Böblingen nach Sindelfingen kommen kann? Es ist euer Pastor, der heute Mittag vielleicht wieder hier rüberfährt. Wir haben heute Morgen den mehr oder weniger ein Kanzeltaus. Michael ist bei uns. Ich darf bei euch sein. Das ist richtig gut. Und zu Beginn möchte ich mit uns nochmal beten. Jesus, du bist der Grund, warum wir hier beieinander sind, als Menschen, die dich suchen, die zu dir gehören, die dir nahe sein wollen und an ganz unterschiedlichen Stellen und Lebenssituationen stehen. Und wir leben davon, dass du dich zeigst, dass du wirkst, dass du da bist. Und so bitte ich dich darum, dass dieser Gottesdienst auch dem dient, dass wir dich finden, mitten in dem, was uns beschäftigt, dass du da bist und wirkst durch die Lieder, durch die Gemeinschaft, von der du sagst, du steckst mittendrin, und auch durch deine Worte aus der Bibel. Wir bitten dich, schenk du dieses Wunder, dass du dich zeigst und dich greifbar machst und wir staunen dürfen, wer du bist. Amen. Ich nehme euch heute Morgen mit in ein vielleicht etwas heißes Eisen hier. Es geht um diese Geschichte hier. Bibel, Bundestag und Bauchgefühl. Das ist so, ich als Mann, Bauchgefühl ist durchaus ein Thema. Ja, also es geht um diese spannende Frage, was hat mein Glaube mit Politik zu tun? Durchaus heißes Eisen hier, je nachdem, wie du selber dazu stehst. 23. Februar wird der Bundestag gewählt. Das ist wahrscheinlich eine der spannendsten Wahlen seit langem. Und das ist mit eben auch der Anlass zu gucken, hey, wie hängt das zusammen? Was um alles in der Welt hat mein Glaube mit, da sind wir schon eins zu früh, was hat mein Glaube mit Politik zu tun? Und um manche Sorgenfalte, die ich so latent bei euch erwarte, hier außen vor schon mal vorneweg wegzunehmen, ich mache keine Wahlempfehlung. Ja. Es gibt so diesen Spaß von zwei bayerischen Priestern hier, die miteinander telefonieren und der eine fragt den anderen, du, wie machst du das? Sagst du den Leuten, was sie wählen sollen? Ja, sagst du den Menschen, was sie wählen sollen? Dann sagt er, na, mach ich nicht. Ich sage einfach, wählt christlich, wählt sozial. Ja, das ist, sowas passiert in Bayern. In Baden-Württemberg machen wir das nicht. Zumindest kommt von mir keine Wahlempfehlung. Also ganz entspannt, ja. Und je nachdem, wie du heute reagierst an diesem Sonntagmorgen, wenn du diesen Titel oder diese Frage hörst, hängt ja durchaus auch mit dem zusammen, was so deine innere Überzeugung und Erwartung ist. Ich habe mal fünf Aussagen und vielleicht merkst du, eine beschreibt mein Verhältnis dazu sehr gut. Eine erste Aussage, Politik ist ein weltliches und schmutziges Geschäft. Eine zweite Aussage, Politik interessiert mich nicht wirklich. Ich und Politik, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Eine andere Aussage, ich gehe wählen, aber irgendwie ist es schwierig, mich zu entscheiden. Vielleicht aber auch eine vierte Aussage, mein Glaube beeinflusst meine politischen Überzeugungen. Oder eine fünfte Aussage, Salz und Licht zu sein, bedeutet für mich auch politisch aktiv zu sein. Also du hast das komplette Ensemble an Positionen von, es ist eine weltliche, schmutzige Geschichte, deswegen habe ich da damit nichts zu tun, kenne ich Menschen, bis hin zu dem, dass Christen sagen, ich will bewusst Verantwortung übernehmen. Salz und Licht zu sein, das führt mich nicht nur in meine Gemeinde, das führt mich auch in Stadtrat oder darüber hinaus. Und da dazwischen gibt es noch ganz viele andere Positionen, die vielleicht dir nahestehen. Und ich möchte dich heute Morgen mit hineinnehmen in die Zeit von Jesus. Und damals war Demokratie, Parteien und Wählen jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber du entdeckst bei ihm eine Wirklichkeit, die auch heute hilft. Bei ihm damals war es so, es war wie gesagt nicht viel mit Wählen. In Israel herrschten die Römer, die hatten das Land besetzt. Pontius Pilatus, derjenige, der so stellvertretend für den römischen Kaiser die Macht hatte. Die Römer haben mit harter Hand regiert, sie haben hohe Abgaben verlangt und sie haben jeglichen Widerstand auch unterdrückt. Und so haben sich ja ganz viele jüdisch denkende Menschen aus Jesu Umfeld, verschiedene Gruppen, sich immer wieder gefragt, wie um alles in der Welt leben wir hier als Menschen, die Gott lieben, die seine Gebote halten wollen, während unser Umfeld und die Macht haben, überhaupt nichts damit anfangen können. Die haben wirklich drunter teilweise sehr gelitten, darunter, dass die Römer mit Gott der Bibel nichts anfangen konnten. Und in diesen ganzen Fragen, ja, was ist jetzt unser Ding, kommt es auch noch mit dazu, dass sie immer noch im Hinterkopf eine Hoffnung hatten. Sie haben aus dem Alten Testament diese riesige Hoffnung gehabt, dass ein neuer König kommen wird. Ein neuer König im Stil von König David hier so aus dem Alten Testament. Das war die Hoffnung, der kommt wieder. So einer wie er aus seiner Nachkommenschaft und Linie. Und dann sind wir als Volk wieder ganz nah an Gott dran und seine Herrschaft beginnt. Das ist diese Situation. Römer im Land, mordsviel Druck, Fragen, wie finden wir hier überhaupt mit unserem Glauben an Gott einen Platz? Und irgendwie mittendrin noch so eine Hoffnung im Hinterkopf und irgendwie so eine Erwartung. Boah, Gott, wie zeigst du dich hier? Wann wird das Wirklichkeit? Das ist so die Gemengelage. Und so gab es bei Jesus damals mindestens 5 Gruppen, die diese Frage, wie passt jetzt Glaube und Politik oder auch Glaube und Macht zusammen? Und ich nenne jetzt gleich 5 Gruppen und vielleicht sitzt du im ersten Moment hier und rutscht schon mal so 2-3 Zentimeter weiter runter, weil du dir denkst, oh, warum kommt er jetzt mit dem langweiligen Murks? Das ist möglich, dass du jetzt gleich denkst, Martin, ich bin gekommen, um was aus der Bibel zu hören, nicht jüdische Zeitgeschichte. Aber ich möchte dich bitten, mit mir Geduld zu haben und nachher zu sehen, wie das Ganze Sinn macht. Das ist meine einfache Bitte, dass ihr euch kurz mit hineinnehmen lasst in die Wirklichkeit, die damals da war, eine Wirklichkeit, in die Jesus hineingesprochen hat. Traut ihr euch das, diesen Weg mit mir zu gehen? Kurz jüdische Zeitgeschichte damals, wie das so lief? Ich nehme euch mit. Die erste Gruppe, die es damals gab, das waren die sogenannten Sadduzäer. Die Sadduzäer, die waren reich und mächtig. Zur Familie, zur Gruppe der Sadduzäer hat der Hohepriester gehört. Die Person, die die höchste Verantwortung über den Tempel in Jerusalem hatte. Das waren mächtige religiöse Leute. Ganz nebenbei, der Tempel war so die Einrichtung in Israel, die der größte Teil vom Bruttosozialprodukt nachher ausgemacht hat. Ja, also da war Geld, da war Macht. Und die Sadduzäer hatten so diese Überzeugung, Hauptsache nicht die Macht verlieren. Hauptsache nicht die Macht verlieren. Sie haben sich mit den Römern arrangiert, sie haben geguckt, wie man mit denen zurechtkommt, um ihren Machtanspruch, ihren Einfluss und ihre Kontrolle zu behalten. Und aus Machthunger raus haben sie auch manchen Kompromiss gemacht. Nicht im guten Sinne. Das sind die Sadduzäer, die sagen, Hauptsache nicht die Macht verlieren. Eine zweite Gruppe sind die Pharisäer, von denen hast du beim Bibellesen vielleicht schon öfters gehört, mit denen streitet sich Jesus irgendwie regelmäßig. Und mit einer ihrer tiefen Überzeugungen war eben, das Volk Gottes soll wieder heilig werden. Sie waren so ein bisschen Kulturpolizei, die haben so ein bisschen beklagt hier den Verfall von Moral, von Treue zu Gott. Und ihre Hoffnung und ihre Erwartung war, wenn das Volk Gottes wieder von Neuem sich Gott zuwendet und seine Gebote hält, heilig lebt, dann kommt es wieder zurück zu alter Größe, zu altem Ruhm. Das Volk muss heilig werden. Dann die dritte Mannschaft, das waren die Essener, nicht die Essener, ja, es geht nicht um Leute aus dem Ruhrgebiet. Hier die Essener, das war eine Mannschaft mit der Überzeugung raus aus dieser bösen Welt. Die Essener, die haben sich zurückgezogen in die Wüste. Die wollten weg von dieser bösen, gottlosen Welt. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass sie in Ruhe, in Einsamkeit sich auf ihre persönliche Gottesbeziehung konzentrieren konnten. Das war ihr Ding. Für diejenigen, die hier mit Israel was anfangen können, Qumran, hier dieser Ort, wo man diese Schriftrollen gefunden hat, da ist eine Essener-Siedlung dabei. Das ist diese Gruppe, die gesagt hat, boah, raus aus der bösen Welt. Die vorletzte Gruppe, das waren die Zeloten. Die waren der Überzeugung, Gewalt ist ein gutes Mittel. Das waren, wenn man das so will, wahrscheinlich das jüdische Pendant zu den Taliban. Ja? Die hatten nur keine Sprenggürtel, weil es keine Sprengstoffgeschichten gab. Aber die waren zutiefst überzeugt, dass es Sinn macht, als jüdische Freiheitskämpfer Gewalt und Terror zu nutzen, um die Römer loszuwerden. Ihre Hoffnung war, Gottes Reich kommt und wenn wir das Schwert, den Dolch oder was auch immer in die Hand nehmen, dann geht es schneller. Das ist ihre Überzeugung. Gewalt ist ein gutes Mittel. Last but not least gab es noch das ganz einfache, normale Volk, die diese Überzeugung an Jesus oder diese Erwartung an Jesus hatten, komm und werd unser König. Komm und werd unser König. Mit dieser Erwartung empfangen sie ihn am Palmsonntag und sagen, ja, werd unser König. Durch dich werden wir von den Römern befreit, wir werden wieder zu einer großen, bedeutsamen Nation, hier dieses, naja, so angepasst, dieses Make Israel Great Again, ja, mach unsere Nation wieder groß. Das ist ihre Erwartung, wie sie Jesus am Palmsonntag empfangen. Das sind fünf Gruppen, Sadduzäer, Pharisäer, Essener, Zeloten und das Volk. Ganz unterschiedliche Perspektiven, wie jetzt Glaube und Politik irgendwie zusammenpassen könnte, was zu tun ist. Sie beantworten diese Frage super unterschiedlich. Sie machen lieber Kompromisse, um die Macht zu behalten. Sie sagen, hey, lass uns wieder ein heiliges Volk werden. Sie ziehen sich zurück aus der Welt. Sie sagen, boah, Gewalt ist ein legitimes Mittel. Und sie sagen, hey, Jesus, du wirst unser König. Es kann gut sein, dass du an dieser Art, wie diese fünf Gruppen gedacht haben oder wie eine dieser Gruppen gedacht hast, vielleicht ein klein bisschen eine Ähnlichkeit zu dem findest, wie heute Christen zu Politik denken. Manche, die sagen, es ist ein böses, dreckiges Geschäft, Finger weg davon, ist überhaupt nicht mein Bier. Andere, die sagen, hey, wir müssen wieder ein christliches Land werden. Andere, die sagen, boah, es geht darum, Macht zu behalten. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die Angst davor haben, dass Christen militant sind und ihre Überzeugungen auf eine Gesellschaft draufdrücken. Unterschiedlichste Perspektiven. Und vielleicht spürst du so einen Hauch von dem auch raus, was dir bewusst oder unbewusst naheliegt. Das Ding, und da kommen wir endlich zur Bibel, ganz konkret ist, dass Jesus all diese Erwartungen und Ansichten enttäuscht. Jesus hat die Ansichten, die Erwartungen von Sadduzäern, Pharisäern, Essenern, Zeloten und vom Volk enttäuscht. Wahnsinnig enttäuscht. Er sagt, es geht nicht darum, Kompromisse zu machen, um Macht zu erhalten. Es geht nicht um Weltflucht, es geht nicht um Gewalt. Es geht nicht um Streben nach politischer Macht und einer Krone auf seinem Kopf. Er sagt, das Reich, dessen König ich bin, das stammt nicht von dieser Welt. Und dann bleibt diese Frage, ja, wie um alles in der Welt tickt dieses Königreich? Und um das zu beschreiben, benutzt Jesus bemerkenswerterweise immer wieder Gegenstände und Vergleiche. Und einen davon habe ich euch heute mitgebracht. Der ist so riesengroß, dass ich ihn in meiner Hemdtasche suchen muss. Moment, da ist er ja. Ne? Seht ihr ihn? Es liegt nicht an deiner Brille oder deiner fehlenden Brille. Es liegt an dem, dass er ziemlich klein ist. Seht ihr es jetzt? Jetzt liegt es an deiner Brille. Quatsch. Es ist wahnsinnig klein. Es ist nur ein mini kleines Kernchen. Eines dieser Bilder, das Jesus benutzt für das Reich Gottes, ist das vom Senfkorn. Du findest es in Matthäus 13. Und ich habe gedacht, Jesus haut mit einem Begriff um sich rum, der den Leuten damals vertraut ist, aber keine Ahnung, wie viele von euch überhaupt einen Garten haben, geschweige denn Senfkörner kennen. Deswegen habe ich gedacht, hier, Sung, du darfst gern verteilen, hier so drei kleine Schälchen gehen mal rum und da schnappst du dir, wenn du möchtest, kannst du dir so ein kleines Senfkörnchen schnappen. Einfach, dass du mal ein Gespür dafür hast. Wovon um alles in der Welt redet Jesus? Ja? Und wenn du große, dicke Finger hast wie ich, nur eins. Ja? Nein, wenn du zwei mitnimmst, es sei dir gegönnt. Hey, Böblinge ist heute großzügig. Ja? Wir gönnen euch ganz viel Gutes. Auch zwei Senfkörnle, aber keine drei. Ja. Nein, du schnappst dir einfach eins, dass du ein Bild dafür hast, worum's gleich geht. Und das hat ganz viel mit dieser Frage von, ja, wie hängt jetzt Glaube und Politik zusammen, damit zu tun. Das ist eines von vielen Gleichnissen, das Jesus benutzt. Dass er sagt, guck dir dieses kleine Senfkörnle an. Dieses winzige Fitzele. Bei den Menschen in Israel war das der kleinste bekannte Samen. Wenn du Senfkorn gesagt hast, dann war das direkt assoziiert mit winzig klein. Vielleicht gab es damals Männer mit 1,90, die ihre kleinen Frauen gesagt, ein bisschen ärgern wollten und gesagt haben, na Senfkörnle, kriegst du das Blech aus dem oberen Schrankregal nicht raus? Das war das Verständnis, wenn Jesus von Senfkorn redet. Senfkorn ist mini, mini. Und so kommen wir zu diesen zwei Versen. Und da sagt Jesus, oder eben erzählt er der Volksmenge ein weiteres Gleichnis. Das Himmelreich, es gleicht einem Senfkorn. Ein Mann nahm es und säte es in seinen Acker. Und das Senfkorn ist das kleinste aller Samenkörner. Aber wenn eine Pflanze daraus gewachsen ist, ist es größer als die anderen Sträucher. Sie wird zu einem richtigen Baum. Und die Vögel kommen und bauen ihr Nest in seinen Zweigen. Das ist dieses Bild, das Jesus benutzt. Er sagt, das Reich Gottes ist wie so ein fitzeliges kleines Senfkorn, das du mit großen Fingern fast gar nicht gescheit zu fassen bekommst. Es beginnt ganz, ganz klein. Es ist das kleinste Körnle überhaupt, das die Leute kennen konnten. Es ist ein winziges, kleines Körnle, aber aus ihm wächst ein Strauch, der bis zu 5 Meter hoch ist. Wenn du jetzt mal kurz überlegst, wie hoch ist der Hanna euer Saal, diejenigen, die beim Bau dabei waren, ich bin ganz schlecht mit Höheschätzen, ja. Was habt ihr hier Raumhöhe? 4 Meter? 4,30 Meter, also noch ein bisschen höher als euer Saal hier. Ja? Das ist so die Perspektive, die Jesus sagt. Aus diesem fitzeligen kleinen Senfkörnle, das kann, je nach Senfkorn und je nach Senfsorte, vielleicht 1 Millimeter hat, wächst was, das höher ist als euer Saal hier. Sagt, so ist Gottes Reich. Es beginnt fitzelig klein, aber es wird riesengroß und es wird zum Zuhause von ganz unterschiedlichen Menschen. Es beginnt mit einem kleinen Körnchen und es wächst etwas Riesengroßes. Und weißt du, der Punkt ist, keiner, der Jesus zugehört hat, hat mit diesem Vergleich gerechnet. Keiner hat damit gerechnet, dass er das Reich Gottes, das war für die ein Thema, das war ihre Hoffnung aus dem Alten Testament her, dass Gott als König herrscht, dass er wieder seinem Volk nahe ist, dass sie unter ihm zu neuer Größe kommen. Das war ihre Erwartung aus dem Alten Testament. Aber das war nie mit dem Bild von einem Senfkorn verbunden. Es war nie mit dem Bild vom Senfkorn verbunden, denn das, damit ihr es nochmal seht, falls ihr euers verliert, ja. Damit war immer ein anderes Bild verbunden. Das Bild, das sie vor Augen hatten, das war das Bild von einer Zeder. Ein riesiger Baum. Im Alten Testament ist die Zeder ein riesiges Gerät von Baum. Ja, das wird hier diese Libanon-Zedern, die es damals Pi mal Daumen auch eben gab, die konnten bis zu 40 Meter hoch werden und haben unten am Stamm einen Durchmesser von 2 bis 3 Metern gehabt. Und das ist das Bild, das sie aus dem Alten Testament hatten. Gottes Königreich ist wie eine Zeder. Was das riesig groß ist, das Eindruck macht. Du guckst hoch und bist froh, wenn du die Hälfte siehst davon. Das ist die Erwartung. Gottes Reich wird wie eine Zeder. Das macht was her, das ist groß. Das ist die Erwartung. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, Gottes Reich ist wie ein Senfkorn. Die waren enttäuscht, weil ganz ehrlich, hier, selbst wenn aus diesem Körnle hier sowas mit 5 Meter wird, neben einer Zeder wirkt es, ja, überschaubar. Ja, das ist dieses Verhältnis. Eigentlich haben sie sowas erwartet wie eine Zeder, was Riesengroßes. Und da ist noch mehr. In der jüdischen Lehrtradition, da gab es so diese Ansage, bau niemals Senf in deinem Garten an. Bau niemals Senf in deinem Garten an. Warum? Ja, es beginnt mit einem harmlosen Körnle, aber das Zeug ist wie Unkraut. Das fängt irgendwann mal mit Wachse an und dann ist Frühling, es regnet ein bisschen, du guckst nicht und plötzlich, wumms, ist dein kompletter Garten voll mit dem Zeug. Das ist wie ein Unkraut. Und deswegen, die Erwartung, die sie hatten, Gottes Reich ist wie eine Zeder, nicht wie ein Senfkorn. Gottes Reich soll fast gar sein wie so ein Unkraut. Ist das dein Ernst, Jesus? Das hat die Leute wahnsinnig irritiert. Und doch sagt Jesus genau das, Gottes Reich, es ist wie dieses kleine Körnle, aus dem was Riesengroßes wird. Nicht so groß wie die Zeder, aber doch groß wird. Wie ist jetzt Gottes Reich? Es ist nicht wie ein menschliches Königreich, es ist nicht wie eine Zeder. Es ist nichts, das sich mit Macht und Gewalt durchsetzt. Und Jesus als sein König, der hasst nicht mit Druck und Gewalt, sondern wir sehen das in den Evangelien, er ist derjenige, der am Kreuz sein Leben hergibt. Das ist eine Situation von äußerlicher Schwäche, nicht von Machtherrschaft. Sein Reich, das wirkt manchmal vielleicht sogar lächerlich klein und zerbrechlich, wenn man das heute hier so erahnt, dass Menschen, die zu Jesus gehören, ihn suchen, die verglichen zu sehen mit einem großen Weltreich, mit einem internationalen Konzern oder sonst einer Weltmacht und großen Nationen, das wirkt irgendwie relativ überschaubar. Und doch wird was von diesem Reich, das als so was ganz Kleines begonnen hat, doch wird immer wieder was davon sichtbar. Dass es dort sichtbar wird, wo jemand aus Liebe zu Jesus für jemand anderen da ist. Dort, wo ganz normale Menschen ihren Glauben mit anderen teilen und für sie beten. Dort, wo Nachfolger von Jesus zusammenkommen. Hier im Gemeinde wird ein Stück davon sichtbar. Und doch, es beginnt wie ein Senfkorn und doch wächst es. Nicht unbedingt immer so in Form von Institutionen und riesigen Systemen, aber dort, wo jemand sein Vertrauen auf Jesus setzt. Dort, wo ein Nachfolger von Jesus einen mutigen Schritt ihm hinterher macht. Da wird es ein Stück sichtbar. Und auch das ist die Ansage, und das freut mich besonders, wenn ich in eure internationale Gemeinderunde sitze, Menschen aus unterschiedlichsten Nationen finden darin ihr Zuhause. Und das ist gut. Das ist Reich Gottes. Es erreicht seine volle Größe dann, wenn Jesus wiederkommt. Und aus diesem Bild, das Jesus gebraucht vom Senfkorn, aus dem ein Strauch wird, kannst du manches vielleicht auch hier erspüren von dem, was dein Glaube jetzt mit Politik zu tun haben könnte. Vielleicht, das ist auch gut möglich, vielleicht geht es dir heute an diesem Tag, wenn du das hörst, was ich sage, so ein bisschen wie einer von diesen jüdischen Gruppen, die vielleicht fast gar enttäuscht ist. Vielleicht wirst du etwas enttäuscht, vielleicht wirst du herausgefordert, vielleicht merkst du, mein Bauchgefühl, das ich bisher hatte, war vielleicht ein anderes. Und doch, dich mit mir darauf einzulassen. Als Nachfolger von Jesus, damit kann man, glaube ich, relativ relaxed beginnen, gehören wir schon jetzt zu diesem Königreich, das noch nicht zu seiner vollen Größe gekommen ist. Und doch ist es schon jetzt unser Zuhause. Und wir sind zuerst Jesus und seinem Königreich verpflichtet. Wir sind zuerst Jesus und seinem Königreich verpflichtet, das so ganz anders tickt wie unsere Welt, wie unser politisches System. Und es kann sein, du kommst mit einer gedanklichen Prägung wie die Sadduzäer her, die sagen, boah, Hauptsache nicht die Macht verlieren. Und da bekommen wir von Jesus gezeigt, Gottes Reich ist nicht wie eine Zeder. Gottes Reich ist wie ein kleines Senfkorn. Und auch wenn Christen nicht die stärkste Gruppe in einem Land sind, hat Gottes Reich seine Kraft. Bei uns sind christliche Werte nicht mehr bewusst Mehrheitspositionen. Das kann man, glaube ich, relativ klar sagen. Aber Gottes Stärke beginnt nicht erst dort, wo Christen gesellschaftliche und politische Stärke haben. Guck dir dieses Senfkornbild nochmal an. Das ist verglichen mit der Zeder überschaubar. Und doch kommt Jesus an sein Ziel. Und es kann gefährlich werden, wenn Christen irgendwie schiefe Kompromisse machen, um Macht zu bekommen oder an der Macht zu bleiben. Es kann sein, du hast eher so eine Perspektive wie die Essener, die sagen, hey, diese Welt ist böse und ich versuche Abstand zu halten. Politik ist ein böses, schmutziges Geschäft. Und wieder, Jesus sagt, nee, es ist nicht der Job, sich zurückzuziehen. Jesus ist immer wieder mit seinen Jüngern an einem einsamen Ort, ja, aber die Hauptzeit verbringt er bei und mit Menschen. Er ist mittendrin. Obwohl er genau weiß, das ist nicht mein Zuhause. Und so sagt er das auch seinen Jüngern. Das hier ist nicht euer Zuhause. Er betet für sie und für uns und sagt, boah, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid mitten in ihr drin. Jesus kann Leuten, die ihn fragen, ob man dem Kaiser Geld geben darf als Steuern, sagt er zu ihnen, gebt dem Kaiser das, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott das, was Gott gehört. Raus aus der bösen Welt scheint nicht seine Perspektive zu sein. Schon im Alten Testament kriegt man das gesagt, hier vor kurzem war Allianz Gebetswoche, wo das ja manchmal Jeremia 29 betont wird, sucht der Staat Bestes. Und es gibt Menschen, die sagen ganz bewusst, aus meinem Glauben an Jesus bin ich dem Gemeinwohl verpflichtet. Das ist ein Zitat oder freies Zitat von dem, was Wolfgang Schäuble von sich gegeben hat. Mein christlicher Glaube prägt mein politisches Handeln. Er gibt mir Orientierung und die Verpflichtung, mich für das Gemeinwohl einzusetzen. Ob du mit Wolfgang Schäuble jetzt immer einer Meinung warst, ist nochmal was anderes. Ja? Darüber werde ich mit dir heute keine Diskussion führen. Aber diese Perspektive zu haben, das ist nicht die Flucht aus der Welt. Und es ist auch nicht wie bei den Pharisäern diese Perspektive, das Volk muss einfach heilig werden. Christliche Werte sind was Wunderbares und ich bin von vielem sehr überzeugt. Und doch hier, wenn Werte äußerlich einer Gesellschaft aufgedrückt werden, ist das am Ende des Tages nicht das Ziel, das Jesus hatte. Es geht ihm immer um das Herz von Menschen. Und wir leben mitten hier drin. In dieser Welt, in deinem Umfeld, Sindelfingen, Böblingen, wo auch immer du zu Hause bist, das, was dem Königreich Jesu entspricht. Im Umfeld, das so komplett anders tickt. Und dann gibt es ja, wie gesagt, die Mannschaft der Zeloten. Ja, die Jungs, die gesagt haben, und Frauen wahrscheinlich auch, die gesagt haben, Gewalt ist ein gutes Mittel. Weißt du, einer von diesen 12 Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, war ein ehemaliger Zelot. Es war ein früherer Freiheitskämpfer, einer von ihnen. Genauso war einer von ihnen ein Zöllner, der mit den Römern zusammengeschafft hat. Die haben sich bestimmt toll verstanden. Ja. Aber sie werden beide Teil von Jesu Familie. Ich habe die Hoffnung, dass Gewalt nicht das Thema ist, das ihr, oder das Mittel ist, das ihr nutzen wolltet, um unserer Gesellschaft eine christliche Prägung zu geben. Ich hoffe und unterstelle euch das einfach mal. Aber wisst ihr, genau das ist die große Sorge, die Menschen haben, die nichts mit christlichen Werten anfangen können. Dass ihnen etwas aufs Auge gedrückt wird. Dass Christen, wenn sie dann die Chance haben, diese Option auch nutzen. Gewalt war für Jesus keine Option. Sonst wäre er nicht am Kreuz geendet. Gewalt war für ihn keine Option. Und nochmal, das kleine Senfkorn, aus dem ein Strauch wird, verglichen mit einer riesigen Zeder. Das, was Jesus beschreibt, das ist ein Stück weit eine Position der Schwäche, die am Ende zu ihrem Ziel kommt, wenn Jesus wieder da ist, spätestens dann. Jesus hält dir und mir das Senfkorn vor die Nase. Das ist so ganz anders tickt, dieses Bild, das dahinter ist, so ganz anders tickt als viele unserer potenziellen Überzeugungen in diesem Raum. Und Jesus fordert deine und meine Überzeugung raus, dein und mein Bauchgefühl heraus und hält dir und mir das Senfkorn vor die Nase und sagt, mein Reich ist so, es wächst, es zeigt sich. Es ist nicht unbedingt ein mächtiges Weltreich. Seine volle Größe wird es bekommen, wenn ich wieder da bin. Und ihr lebt als Leute, die zu diesem Senfkorn-Königreich gehören, mitten in einer Umgebung, die nach Zedern sucht und Macht will. Und es macht euch anders. Was macht man jetzt mit so einer Bundestagswahl? Zuallererst sind wir Jesus verantwortlich. Wir beten im Vater unser nicht umsonst, dein Reich komme. Und das heißt nicht zwingend, dass dein Reich komme, bedeutet diese und jene Partei gewinnt. Aber dein Reich komme, dein Senfkornreich, das soll wachsen und eine Wirklichkeit werden. Und wir erwarten das, dass dieser Tag kommt, an dem dein Reich im Himmel hier auf der Erde Wirklichkeit geworden ist. Dann Jesus, wenn du wiederkommst. Das ist die Priorität, die wir bekommen, als Teil von seinem Reich so zu leben, zu sagen, wir gehören eigentlich wo ganz anders hin, aber das ist doch vorläufig unser Platz. Und wir beten, dein Reich komme, mitten in eine Welt, die nach Zedern sucht. Vielleicht führt es dich dazu, für diese Wahl zu beten. Vielleicht führt es dich dazu, wenn du sagst, schau, wenn es so geht wie mir, hier x Wahlprogramme lesen, uff, ein Wahl-O-Mat zu machen. Vielleicht führt es dich dazu, bewusst wählen zu gehen, was auch immer nachher der Platz ist, wo du dein Kreuz hinsetzt und für diese neue Regierung zu beten. So mag ich dich einladen zum Gebet. In einem Moment der Stille, wo du, wenn du möchtest, Gott das sagen kannst, was dich gerade beschäftigt, auch was dich vom Gehörten ärgert, was unverständlich ist. Und ich bete dann mit uns zum Schluss. Jesus, als Teil deiner Familie sind wir hier ein Stück weit zu Hause in einer Welt, die ganz anders tickt. Und du sagst uns, dass wir gehören nicht zu ihr und doch ist das unser Platz. Du siehst, wo Einzelne oder viele das bedauern, dass unser Land ganz anders tickt, als es in deinen Augen richtig ist. Du weißt um die Spannungen, die in dieser Nation gerade sind und vielleicht auch in ganz vielen christlichen Gemeinden. Und sich von dir so irritieren zu lassen, wo manchmal diese Sehnsucht nach Zedern, nach Macht, nach neuer christlicher Macht vielleicht auch hochkommt und du unser Senfkorn vor die Nase hältst. Du weißt um meine Geschwister hier und um mich, wie wir die ganzen politischen Entwicklungen sehen. Und du weißt auch, wo das vielleicht die Kraft hätte, uns auseinanderzuziehen. Und ich bitte dich darum, dass du uns zusammenhältst, dass wir uns an dir festhalten, im Wissen, dass wir zuallererst zu dir gehören. Und dass das manchmal Leiden bedeutet mit diesen Umständen, in denen wir leben. Und dass du uns doch hier ein Zuhause gibst und wir zum Segen sein und werden können, mitten in dem ganz Normalen. Und ich bitte dich, Jesus, dass es Wirklichkeit wird, dass dein Reich kommt. Dass du wiederkommst und dann das Wirklichkeit geworden ist, dass du größer, schöner bist als alles, was wir uns vorstellen können. Und es dann Wirklichkeit ist, was wir jetzt vielleicht manchmal erhoffen, erbeten oder darunter leiden, dass es so ganz anders ist. Wir halten uns dir hin und ich will mich verpflichten, dir treu zu sein. Dir zuallererst treu zu sein, noch vor politischen Meinungen, vor Positionen, dir treu zu sein und es zu bekennen, dass wir zuerst zu dir gehören und wir uns auf dich einlassen, der du so ganz anders bist als politische Macht, als eigene Vorstellung, dass wir mit dem, was auch immer in uns gerade ist, uns dir hinhalten und sagen, wir gehören dir, Jesus, und dein Reich komme. Amen.